Hast du gewusst? Das ist der Podcast von der Zürich Versicherung.
Ich habe gebettelt, dass ich zahlen kann. Am Schluss. Ich wollte einfach, dass das aufhört mit diesen ständigen Erpressungen und Beleidigungen. Also ich bin auch wahnsinnig beleidigt worden. Und ja, es war ganz schlimm.
Wir gehen im heutigen Podcast von der Zürich Schweiz der digitalen Kriminalität auf die Spur und lassen nicht nur die Experten für Hacking und Cybersecurity zu Wort kommen, sondern wir reden auch mit einer betroffenen Bloggerin, die nach einem Cyberangriff richtig in Bedrängnis ist gekommen. Aber noch viel wichtiger, wir bieten Lösungen an. Ob in Form von Versicherungslösungen oder schon präventiv mit Safety-Tipps, wie man sich online besser schützen kann. Schön, bist du mit dabei.
Unser erster Gast hat schon mit 16 eine eigene Plattform zum Thema Computersicherheit gegründet und mit 18 sein erstes Buch über Sicherheit von Windows herausgegeben. Heute ist er 41, doziert an Hochschulen und beratet Firmen im Bereich Cybersecurity.
Hallo zusammen, Zürich Community, mein Name ist Marc Ruf. Ich arbeite beim Unternehmen Skip AG in Zürich. Ich bin dort Berater im Bereich Computersicherheit und werde heute etwas zu diesem Thema erzählen.
Das Wort oder generell das Hacken überhaupt, wie ist das eigentlich aufgekommen? Wann hat das angefangen?
Ja, die Geschichte ist eigentlich sehr spannend. Der Begriff kommt ursprünglich aus den 60er Jahren von Leuten, die mit Modellzeug gespielt haben. Denn in den 70er, 80er Jahren hat man den Begriff gebraucht im Zusammenhang mit der Manipulation von Telefonanlagen, sogenannte Phone-Hacking. Und eben Hacking war dann eigentlich immer ein kreativer Aspekt gewesen und ist dann irgendwann in den 90er Jahren auch sehr stark in den Computerbereich hineingekommen und natürlich die letzten Jahre durch die Medien eigentlich eher schlecht gefärbt worden. Eben Hacking wird meistens als Straftat verstanden, was so eigentlich nicht unbedingt stimmt.
Dann würdest du sagen, eigentlich, Hacking ist gewissermaßen schon dein Job, aber halt nicht auf der kriminellen Ebene.
Ja, das ist ja so. Ich bin auch der Meinung, wenn man wirklich gut ist und systematisch kann arbeiten, zuverlässig, dann kann man damit eigentlich gutes Geld verdienen, ohne dass man sich am Risiko aussetzen muss, dass man da irgendwie mit dem Gesetz in Konflikt kommt.
Du beratest also Firmen in Sicherheitsfragen. Und um Firmen auf Hacking-Angriffe vorzubereiten, startest du ja auch selber Angriffe auf ihre Systeme, um so Sicherheitslücken herauszufinden. Wie geht ihr denn da vor?
Ja, in erster Linie natürlich sehr systematisch. Also wir können da nicht einfach so ein bisschen auf gut Glück Sachen machen, sondern wir sitzen zuerst mal mit dem Kunden zusammen und herausfinden, was sind seine Bedürfnisse, vor was hat er Angst, also welches Szenario ist für ihn relevant. Wenn wir diese Szenarien zusammentragen haben, geht es eben darum, unsere Kreativität auszuspielen. Und zwar eben, was würden Kriminelle machen, wie würden sie vorgehen. Und dann tun wir natürlich dann das eine Art wie ein Drehbuch vorbereiten, wo wir das Zeug durchspielen und ausprobieren. Es ist aber auch wichtig, dass wir wirklich Kreativität eigentlich immer behalten können. Also sprich, wenn wir eine Möglichkeit gesehen, von dem Drehbuch abzuweichen und trotzdem einen Vorteil zu haben, für uns bzw. für den Kunden, dann machen wir das selbstverständlich.
Was sind denn für dich aktuell die grössten Sicherheitslücken für den Normalbürger? Wo passieren bei Privatpersonen denn die grössten Fehler?
Ich denke, es gibt zwei Aspekte. Der erste ist das, was der Benutzer irgendwo unter Kontrolle hat. Und zwar, dass er eben Opfer werden könnte von einer Malware, von einer Ransomware. Also eine Malware, die sein System infiziert und Daten verschlüsselt und er dann erst wieder an die Daten kommt, wenn er das Lösegeld gezahlt hat. Da kann natürlich der Benutzer irgendwo entgegenwirken durch sein Verhalten, durch das Absichern von seinem System. Aber was ich eigentlich das grösste Problem finde, ist eben die grosse Datensammlung, die wir in unseren Gesellschaften machen. Das einfachste Beispiel die Steuerdaten, wir geben die ab, elektronisch oder auf Papier. Irgendwo am Schluss landet es immer in einem Computer und man hat jetzt in den vergangenen Wochen oder Monaten eigentlich immer wieder gesehen, dass Gemeinden natürlich auch lohnende Angriffsziele sind und wenn dann natürlich dann die Daten verloren gehen, kann der Benutzer oder der Bürger eigentlich nicht viel dafür, weil er hat die ja nicht freiwillig schlussendlich abgegeben.
Was gibt es denn für Möglichkeiten für jeden von uns, wo wir auf dem Handy oder PC vielleicht können kontrollieren oder zum Überprüfen, ob gerade noch jemand anders Zugriff auf das Gerät hat?
Typisch ist natürlich, wenn die Auslastung vom System relativ hoch ist, also sprich, wenn zum Beispiel das Handy warm wird oder wenn der Computer den Lüfter einschaltet. Es ist natürlich auch immer verdächtig, wenn sehr viel Datenkommunikation über das Netzwerk passiert. Das kann dann eben genau sein, dass dann Daten abzügelt werden. Aber eben sind wir mal ehrlich, wie viele Leute haben ihr Datenvolumen in Echtzeit im Blickfeld. Also das werden die meisten eigentlich vernachlässigen.
Ich nehme an, es ist oft erst ein Thema, wenn es passiert, was wahrscheinlich auch das Problem ist, dass man vielleicht nicht darauf vorbereitet ist.
Ja, es ist so, wir Menschen sind von Natur aus effektiv sehr schlecht, Risiken abzuschätzen. Und im Cyberbereich ist natürlich schlussendlich das Risikomanagement und viele Leute machen sich wenig Gedanken oder die falschen Gedanken und dann kann es dann halt effektiv sein, dass es zu spät ist, wenn man dann sich wirklich dann damit anfängt, auseinanderzusetzen.
Wir hören jetzt genau so einen Fall von Vanessa Bracci. Sie ist Beauty-Bloggerin und Unternehmerin und ihr Instagram-Konto ist gehackt worden. Und zwar so richtig übel.
18'000 Follower hat Vanessa Bracci. Die 39-jährige Bloggerin und Unternehmerin ist schon ein Zeitchen in der Beauty-Szene tätig. Unter anderem auch mit einem eigenen Online-Shop. Umso schlimmer war es für sie, wo sie gehackt worden ist.
Es war Sonntagnachmittag. Und ich habe mich nicht so wohl gefühlt und ich bin dann angelegen. Und als ich dann verwacht bin, habe ich, wie ich das immer mache, meine Mails schnell angeschaut und habe ein komisches Mail drauf gehabt und habe gesehen, dass jemand mir gedroht hat. Er hat ein Lösegeld wollen und hat mein Instagram blockiert. Und ich habe dann so gedacht, ja, jetzt gehe ich mal ins Instagram schauen. Und das ist tatsächlich, ich konnte mich nicht mehr einloggen. Und hat dann gedacht, warte mal 24 Stunden. Ich habe dann auch alle Formulare und alles Mögliche bei Instagram ausgefüllt, was es hat. Nach 24 Stunden ist leider noch nichts passiert. Und da bin ich langsam nervös geworden. Dann ist auch die Verzweiflung gekommen und ich habe Kontakt aufgenommen mit dem, der mir das Mail geschrieben hat. Und es ist dann ziemlich schnell eine Antwort gekommen. Ich muss Geld überweisen und dann sagt das innerhalb von 5 Minuten wieder freigeschaltet. Und es sind dann ein paar Tage vergangen und dann bin ich wirklich langsam, wirklich nervlich recht am Ende gewesen. Und dann habe ich mit der Polizei Kontakt aufgenommen. Die Polizei hat mir versichert, sie könnten absolut nichts machen. Weil ich bin erpresst worden und es ist um 200 Euro gegangen. Sie haben mir gesagt, ich soll zahlen. Und das ist dann eigentlich auch so weitergegangen. Ich wollte zahlen und ich habe gebettelt, dass ich zahlen kann. Am Schluss. Ich wollte einfach, dass es aufhört. Und am Schluss ist es mir gar nicht mehr ums Insta gegangen, weil man gewöhnt sich auch irgendwann daran, dass man keinen Account mehr hat. Sondern ich wollte einfach, dass das aufhört mit diesen ständigen Erpressungen und Beleidigungen. Also ich bin auch wahnsinnig beleidigt worden. Und ja, es war ganz schlimm gewesen. Es hat wirklich wie eine neue Dimension von Tag zu Tag angenommen.
Die Vanessa ist nicht die Einzige. Laut aktuellsten Zahlen von der Polizei sind im Jahr 2021 über 30'000 digitale Straftaten registriert worden. 24% mehr als noch ein Jahr vorher. Instagram-Konten sind beliebte Ziele von Hackerangriffen. Gerade im Zusammenhang mit Erpressungen. Präventiv kann man sich mit einer Zwei-Faktor-Authentifizierung schützen. Das heisst mit einem Passwort und mit einem zusätzlichen Code über eine App. Aber manchmal hilft auch das nicht. Bei der Vanessa ist abgesehen vom Lösegeld zum Glück alles gut gegangen. Kaum hat sie es gezahlt, hat der Hacker ihr Konto zurückgegeben. Trotzdem bleibt ein fader Nachgeschmack.
Ich bin mir einfach so wie ein Opfer vorgekommen. Ich bin natürlich schon sehr wachsam jetzt auch. Also ich tue auch regelmässig das Passwort ändern. Ich achte mich auf Sachen, die ich mir vielleicht vorher noch nicht geachtet habe. Weil mein Instagram auch mit meinem Shop connected ist und eigentlich sehr einen grossen Einfluss auf mein Business hat, habe ich mich natürlich nachher auch bei Versicherungen Angebote reinholen lassen, was könnte man abdecken. Und mein Geschäft ist inzwischen gedeckt, einfach weil ich weiss, was für ein Ausmaß das annehmen kann. Und ich glaube, ich habe es noch im kleinen Stil erlebt. Wenn es noch meinen Job betroffen hätte, dann wäre natürlich meine Existenz komplett am Boden gewesen.
Ui, mich schudert es gerade, wenn ich das so höre. Ich bin froh, dass ich jetzt hier Experten bei mir, die so Fälle ein bisschen genauer erklären können und uns vielleicht auch den einen oder anderen Tipp geben. Von der Zürich Versicherung begrüsse ich den André Costa, Spezialist für Cyberversicherungen. Danke, bist du bei uns, André.
Danke, Priscilla. Schön, dass ich da sein darf.
Was ist denn jetzt deine erste Reaktion zu dem gerade gehörten Fall?
Es ist absolut kein Einzelfall. Es ist langsam an der Tagesordnung, dass leider solche Cyberangriffe passieren, sei es auf Privatpersonen oder auf Unternehmen. Und der Trend zeigt weiter gegen oben. Also man rechnet damit, dass immer wie mehr Cyberangriffe stattfinden.
Was hat denn jetzt Vanessa zum Beispiel im Vorhinein schon für Möglichkeiten gehabt, sich da vielleicht abzusichern und den Schaden ja in Grenzen zu behalten?
Es gibt zwei verschiedene Wege, die man hier angehen kann. Das eine ist Prävention. Also wie die Vanessa gesagt hat, mit dem Passwortwechsel, mit der Zwei-Faktor-Authentifizierung, die du angesprochen hast, dann gibt es noch zum Beispiel, dass man ein Passwort-Safe anlegt, wo automatisch schwierige Passwörter tut für einen definieren. Auf der anderen Seite, wenn es dann passiert, ist es sicher gut, wenn man Cyberversicherung abschliessen. Die hilft dann mit dem Partnernetzwerk, mit ausgewählten IT-Spezialisten, um dann so einen Schaden zu überwinden. Man tut dann Daten- und Systemwiederherstellungskosten übernehmen und entsprechend auch bei der Rückerstattung der Lösegeldzahlung Hand bieten, so wie es bei der Vanessa der Fall war.
Bekommt man jetzt hier den voll gezahlten Betrag retour?
Jawohl, bei der Cyberversicherung für KMU ist die Rückerstattung von Lösegeld versichert. Einfach mit einer Sublimite von 25% der Versicherungssumme für Eigenschäden.
Es gibt also für jeden und jede eine Möglichkeit, sich versichern zu lassen, sich präventiv zu schützen. Aber eben, den perfekten Schutz, den gibt es ja nicht. Und darum, Marc, möchte ich jetzt mit dir noch ein bisschen näher darauf eingehen, wie man am besten vorgeht, wenn so etwas passiert. Ich glaube, ich hätte gerade mal kurz Panik, wenn ich gehackt werde. Was kann ich dann machen, um ja, Panik zu verhindern? Oder auch, was wären so klassische Fehler in dem Moment?
Ja, grundsätzlich kommt es ein bisschen darauf an, wie natürlich das ganze Verbrechen strukturiert ist. Eben wird man Opfer von einer Erpressung oder sind Daten gestohlen worden. Wichtig ist, dass wenn ein Täter versucht, in Kontakt zu kommen, also gerade im Erpressungsfall, dass man eigentlich möglichst nicht tut, mit ihm interagieren, dass man nicht sofort auf Angebote oder auf Verhandlungen einsteigt, damit man eben eigentlich genau im Hintergrund sich kann technisch vorbereiten, damit man kann Kontakt aufnehmen mit den entsprechenden Stellen und denen tut man dann eigentlich strategisch entscheiden, wann geht man wie auf den Täter zu und wie tut man dann die ganze Verhandlung führen.
Okay, das heisst, zuerst mal Experten und Beratung hinzuziehen und dann wird zurückgehackt.
Ja, das ist illegal und das würde ich auch nicht empfehlen. Aber es ist ja so, man kann natürlich einfach den Handlungsspielraum bzw. vor allem den Zeitdruck, oder die Täter arbeiten immer sehr viel mit Druck und mit Zeitdruck. Mhm. Wenn man den rausnimmt, dann nimmt man natürlich am Täter den Hebel raus. Weil dann ist er der, der muss Geduld haben, ist er der, der muss warten. Und das wollen die Leute nicht, die wollen schnell viel Geld machen.
Von was für Beträgen reden wir da im Durchschnitt?
Ja, das ist eine schwierige Frage. Und zwar, es gibt so ein bisschen Standardbeträge. Seitenlang ist so immer so ein bisschen 100, 200, 300 US-Dollar ist das gewesen, was man eingefordert hat. Aber die Kriminellen sind tatsächlich auch intelligenter geworden über die Zeit und tun sehr Kunden- oder opferspezifisch tun sie dann eigentlich entscheiden, was ist der Account wert und was verlangen wir da. Eben, wenn jemand natürlich irgendwie 100'000 Follower hat, dann ist es etwas anderes, als wenn jemand natürlich 2 Millionen Follower hat.
Ich habe jetzt zum Beispiel 8'000 Follower. Angenommen, jemand hackt mich. Was wäre da der Erpressungsgrund oder das Interesse daran?
Die Leute, die natürlich sich auf Social Media Opfer suchen, die schauen natürlich, dass sie Konten finden, wo man merkt oder weiss, dass die Leute mit dem Geld verdienen, dass sie vielleicht ein Sponsoring haben. Und dann kann man natürlich ein bisschen hochrechnen, was ist der Umsatz, den die Zielperson wird machen. Und dann schaut man natürlich, wenn man das Konto könnte die Woche blockieren, was ist denn der finanzielle Schaden, den das Opfer hat. Und dementsprechend tut man sich ein bisschen einpendeln mit dem Preis. Es kann natürlich dann durchaus sein, dass da die Leute relativ schnell zahlen, weil sie sich auch bewusst sind, dass natürlich viel Geld in diesen Tagen verloren gehen
könnte. Wer kann mir denn garantieren, dass ich da auch mein Zeug wieder zurückbekomme?
Ja, das kann natürlich niemand garantieren. Es ist auch nicht unüblich, dass gewisse Gruppierungen natürlich dann die Möglichkeit haben, immer wieder die Gleichforderung zu stellen, beziehungsweise die wird dann meistens immer verdoppelt. Man muss aber gleichzeitig sagen, dass die grossen Gruppierungen, die das regelmässig machen, auch eine Reputation zu verlieren haben. Und zwar, wenn sich herausstellt, dass die Leute eben das Zeug nicht zurückgeben nach einer Zahlung, kann das sein, dass sich das dann umspricht und dann die Opfer gar nicht mehr zahlen, weil sie eh wissen, hey, am Schluss wird man trotzdem über den Tisch gezogen. Also, es gibt da auch verschiedene Varianten.
Stimmt, stimmt. Es muss ja auch irgendwie ein bisschen Hoffnung geben, dass das auch...
Das ist so. Also es hat auch wirklich einen Ransomware-Fall, wo eben dann viel nicht zahlt, zurückgekommen ist. Und innerhalb von 2 Tagen hat sich das umgesprochen und die haben eigentlich ihr ganzes Businessmodell dann eigentlich selber kaputt gemacht. Oder weil es niemand mehr bezahlt hat.
Jetzt haben wir viel über Bloggerinnen und Influencer geschwätzt, die ja heute eigentlich auch als Kleinfirma unterwegs sind. Jetzt würde mich aber natürlich auch wundern, du arbeitest tagtäglich mit grossen Schweizer Firmen aus unterschiedlichen Branchen. Gibt es denn ein Problem oder auch Sicherheitslücken, die alle gleichermaßen betreffen oder zu Problemzonen werden, auch gerade wenn es um KMUs geht?
Wirklich, das Hauptrisiko ist die ganze Ransomware-Geschichte für die KMUs. Das haben wir immer wieder gesehen. Und zwar, das Businessmodell funktioniert relativ gut. Also sprich, man kann die Unternehmen kompromittieren. Die Unternehmen sind meistens schlecht auf den Fall vorbereitet und müssen dementsprechend ihrer Opferrolle auch den Tätern entgegenkommen. Das ist eigentlich das, was wir in letzter Zeit immer wieder gesehen haben, dass das auch wirklich an den Firmen sehr stark wehtut. Also es gibt einzelne Fälle, wo Firmen haben müssen Konkurs anmelden, weil sie einfach nicht mehr rechtzeitig an ihre Daten angekommen sind. Und ja, das ist natürlich sehr zu bedauern, da hat man dann offensichtlich am falschen Ort gespart.
Wie wichtig ist denn die Sensibilisierung bei den Sicherheitsvorsorgen? Müsste man da generell mehr machen oder vorbereitet sein?
Der Faktor Mensch spielt in den meisten Szenarien eine wichtige Rolle. Also, es geht immer irgendwie darum, dass man vielleicht per E-Mail ein Phishing-Mail bekommt oder per Telefon irgendein Social Engineering involviert ist. Das bedeutet, der Mensch an sich, der das potenzielle Opfer ist, hat theoretisch die Möglichkeit, das früher zu erkennen und früher darauf zu reagieren. In den Schulen ist es wichtig, oder auch sonst in den Ausbildungen, dass man das Thema aufgreifen. Das muss man nicht monatelang diskutieren, aber wenn man da einfach mindestens mal irgendwie einen guten Kurs macht, wo man das den jungen Leuten erklären, denke ich, ist das sehr, sehr nützlich für den weiteren Lebensweg, weil die Chance, dass wir alle mal das Ziel von so einem Angriff sind, ist sehr hoch.
Brutale Hacker. Cyberangriffe auf Schweizer Firmen.
Cyberangriff auf IKRK.
Mehrere Arztpraxen im Kanton Neuenburg werden Opfer von einem Cyberangriff.
Hacker dringen ins Netzwerk der RUAG ein.
So Meldungen in den Nachrichten hört man immer mehr. Vor allem auf KMUs haben Cyberangriffe stark zugenommen. Gemäss einer Studie von der ZHAW ist schon jedes dritte KMU betroffen gewesen. Es trifft aber auch die grösseren Firmen. Letzten Sommer hat es den Vergleichsdienst Comparis verwünscht. Um den Schaden in Grenzen zu behalten, hat Comparis den Hacker Lösegeld gezahlt und so ihre Daten zurückbekommen. Anders beim Zuggigant Stadler Rail. Sie haben nicht gezahlt und dafür haben die Hacker im Darknet die gestohlenen Daten veröffentlicht. Weitere bekannte Beispiele sind der Autohändler Emil Frey, Mediamarkt und nicht zuletzt auch die Zürich Versicherung selber. In der Regel sind die grösseren Firmen besser geschützt als KMUs. Sie haben eigene IT-Abteilungen, die sich KMUs schlichtweg nicht leisten können. Und darum kann ein Cyberangriff einer Firma auch komplett das Knick brechen. So passiert beim ehemaligen Fensterhersteller Swiss Windows. Durch den Cyberangriff ist die Firma aus dem Thurgau Konkurs gegangen.
Es kann also wirklich zum Worst Case kommen. Marc, was ist denn das Extremste, was du mal bei einem KMU miterlebt hast?
Ja, es ist natürlich sehr hart, wenn wirklich sehr schnell sehr viel Geld verloren geht. Also ich habe mal einen Fall gehabt bei einem Telekommunikationsunternehmen, wo wirklich im Minutentakt Millionenbeträge verloren gegangen sind. Und das Schwierige ist, dass man dann in dieser Situation sich fast nicht getraut, aufs WC zu gehen, weil das eigentlich sehr viel Zeit kostet und sehr viel Geld unter dem Strich. Und dann sind alle Leute immer sehr im Stress. Und das ist auch immer sehr schade, weil dann alle kundenseitig ein bisschen wie kopflose Hühner umeinander rennen und die Sachen dann meistens auch nicht gerade einfacher machen.
Wie reagierst du da in so einem Moment?
Ja, da muss man eigentlich sehr, wie soll ich sagen, sehr herrisch reagieren. Also es ist, ich mache das in der Regel so, dass ich dann wirklich auch den Kunden mal zusammenstauche und sage, eben, soll jetzt einfach ruhig sein und warten, bis der Teil von der Analyse abgeschlossen ist. Weil es macht keinen Sinn, wenn man da alle 10 Minuten einen Status muss durchgeben, dann hat man gar keine Zeit und auch den Freiraum im Kopf gar nicht, um sich wirklich um den technischen Aspekt zu kümmern.
Ja, bremst dann vielleicht nur noch mehr?
Ja, extrem. Und es gibt Unruhe drin und die Leute, die technisch Ahnung haben, werden dann vom Management gezwungen, Sachen zu machen, die eben nicht so Priorität haben. Und das unter dem Strich nützt das eigentlich niemandem.
Wir hören nachher noch deine besten Sicherheitstipps, Marc. Und ich möchte jetzt mit dir, André, noch ein bisschen genauer über Versicherungsmöglichkeiten reden. Wir haben es nämlich gehört, KMUs sind eher die spannenderen Ziele für Hacker. Ein Angriff kann ihre Existenz bedrohen, darum sind sie auch eher bereit zum Zahlen. Welchen Schutz könnt denn ihr als Zürich Versicherung zum Beispiel jetzt KMUs konkret anbieten?
Wir bieten im Cyberversicherungsprodukt drei verschiedene Varianten für unsere Kunden an: Basic, Optimum und Premium. Und je nachdem, wie viel Schutz das der Versicherungsnehmer denkt, dass er braucht, kann er den entsprechenden Schutz einkaufen. Beim Basic-Produkt, wie der Name das schon sagt, sind Basics versichert, also vor allem Daten- und Systemwiederherstellungskosten, Krisenmanagementkosten, also das heisst, welche Personen, welche Behörden müssen informiert werden, und Cyberhaftpflicht, also wenn Datenschutzverletzungen zu Ansprüchen von Dritten führen. Bei der Optimum-Variante ist zusätzlich noch der Betriebsunterbruch und Mehrkosten versichert. Also wenn es einen Geschäftsunterbruch gibt, dann zahlen wir den Ertragsausfall, der während dieser Zeit entsteht, plus noch die Mehrkosten, die entstehen. Das heisst, wenn Mitarbeiter Überstunden leisten oder am Wochenende arbeiten. Und beim Premium-Produkt sind zusätzlich noch Cybercrime Deckungen eingeschlossen. Das betrifft zum einen Cyberdiebstahl, also wenn E-Banking-Konten gehackt werden und leergeräumt werden von den Unternehmen. Oder Cyberbetrug, das betrifft vor allem Social Engineering, das heisst, wenn sich jemand als CEO ausgibt und dann die Administration auffordert, einen gewissen Betrag auf ein gewisses Konto zu überweisen und dann auch so Geldmittel verloren gehen.
Wie unterscheiden sich denn die Produkte zwischen Privatpersonen und KMUs?
Bei Privatpersonen decken wir ebenfalls die E-Banking-Konten, also wenn die gehackt werden und leergeräumt werden, oder auch wenn man mit Ransomware befallen wird und Daten- und Systemwiederherstellungskosten anfallen. Bei den Unternehmen, weil Unternehmen komplexere Strukturen haben, sind auch mehr Deckungen mitversichert. Zum Beispiel braucht eine Privatperson nicht unbedingt, dass man Behörden oder Personen muss informieren. Hingegen ein Unternehmen, das mit personenbezogenen heiklen Daten hantieren, ist es wichtig, dass man entsprechende Meldepflichten nachkommt.
Auch ein grosses Thema ist Sicherheit beim Online-Shoppen. Zürich bietet auch da eine eigene Versicherungslösung an, oder?
Genau, richtig. Das ist Cyber Safe Shop and Pay. Dort versichern wir Kunden zum Beispiel, wenn ein Päckchen nicht ankommt oder Kreditkartendaten im Internet verloren gehen.
Auch zum Beispiel, wenn eine Online-Seite gar nicht existiert. Das ist meiner Freundin mal passiert. Sie hat Kopfhörer bestellt und hat sie gemerkt, die Firma hat es zwei Tage später einfach nicht mehr gegeben. Das wäre eben das Päckchen, das nicht ankommt.
Genau, richtig. Ja. Und dann haben wir noch Cyber Safe Surf Deckung, wo für Daten- und Wiederherstellungskosten aufkommt, wenn eine Schadsoftware auf die Endgeräte der Privatpersonen kommt.
Da können ja auch zum Beispiel Autos gehackt werden, oder? Wie zeigt sich das? Hat es da schon konkrete Fälle gegeben?
In der Schweiz hat es noch keine konkreten Fälle gegeben. Es sind aber vom Ausland Fälle bekannt, wo Cyberangriffe auf Fahrzeuge stattgefunden haben. Und bei uns gibt es in der Telgosco-Versicherung schon eine Deckung, die solche Cyberangriffe versichert, für den Fall, dass die Software vom Auto beschädigt wird oder verschlüsselt wird und die entsprechend wieder muss entschlüsselt werden.
Für das braucht es auch eher ein modernes Auto, nehme ich an.
Das ist so.
Danke dir vielmals, André, für die spannenden Insights und die vielen Informationen, die Betreuungen, aber zum Glück auch die Lösungen und Tipps, die wir gehört haben. Und wir kommen jetzt gerade noch zu ein paar mehr Tipps, und zwar von dir, Marc.
Also grundsätzlich würde ich unterscheiden zwischen technischen Tipps und nicht-technischen Tipps. Beim technischen, dass man einfach schaut, dass Systeme aktuell gehalten werden, dass man Patches installieren und das möglichst sicher konfigurieren. Aber genauso wichtig ist das nicht-technische, dass man einfach skeptisch ist, wenn man ein E-Mail bekommt, wenn man ein Attachment bekommt oder etwas runterlässt, dass man sich immer fragt, ob auch da, das wirklich legitim ist, was man da macht.
Danke, Marc, für deine Tipps. Und ihr habt es gehört, sind wachsam und skeptisch, wenn ihr digital unterwegs seid. Und sichert euch schon präventiv gut ab.
Auf der Webseite von Zürich Schweiz findest du alle Infos zum Thema Cybersicherheit. Stay safe und bis zum nächsten Mal.